Der Titel passt jetzt nicht ganz thematisch, der heißt Istanbul. Wie Sie ja wissen, ist das eher in der Türkei. Aber da es jetzt um Albanien geht, stimme ich Sie mal ganz kurz ein bisschen ein mit albanischen Klängen. Warum mache ich das? Albanien befindet sich ja auf dem Weg in die Europäische Union. In dieser Woche wurde dem Land der lang ersehnte Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt. Von den Albanern werden nun umfangreiche Reformen erwartet. In der Justiz, in der Kommunalpolitik und beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität und Korruption. Aber auch Rundfunk und Presse müssen sich dem Wandel stellen. Und sind wir mal ehrlich, hierzulande weiß man wenig über dieses Balkanland. Ich habe früher mal Radio Tirana gehört, als Kind mit so einem Weltempfänger. Und das war's dann, weil ich fand das irgendwie exotisch. Was wissen wir sonst noch über Albanien? Hütchenspieler und der albanische Gangster? Sind die gängigen Klischees? Aber darüber hinaus ist Albanien für die meisten Deutschen jedoch, ich sag mal, wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Auch über die Situation der Medien ist wenig bekannt und meine Kollegin Vera Linz, die ja fleißig schon in dieser Woche twitterte, vom Strand, aber auch von ihren Gesprächspartnern, hat das Land bereist, ist gerade aus Albanien zurück. Vera, wie muss man sich die Medien vorstellen? Also gibt es da so eine Musik, wie wir sie gerade gehört haben? Also ich meine im Radio jetzt, oder ist das eher so Diskothekenmusik?
Ich war viel unterwegs, ich habe nicht so wahnsinnig viel Radio hören können, weil mein WLAN sozusagen auf der Straße nicht so gut funktioniert hat. Kann aber sagen, weil du diese Musik jetzt ansprichst, dass es gefühlt ein durchaus modernes Land ist, also mediterran, europäisch. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, man muss jetzt irgendwie in Trachtenuniformen da rumlaufen, um sich anzupassen.
Ja, aber Radio gibt's schon.
Radio gibt es schon. Es gibt vor allem wahnsinnig viel Radio. Es gibt 50 Radiosender. Oh, ja, es gibt 28 Tageszeitungen. Es gibt 150 Fernsehsender bei gerade mal 2,8 Millionen Einwohnern. Also das ist weniger als Berlin hat. Und die Fläche, ich habe nochmal nachgeschlagen, ist ein Tick kleiner als Brandenburg. Also es ist eine sehr überschaubare das Gebiet.
Für jeden praktisch ein Radio.
Ganz genau. Und man kann sich vorstellen, dass das bei so einem kleinen Markt sich nicht unbedingt rechnet. Und es ist auch wirklich so, dass alle Zeitungen mit roten Zahlen kämpfen. Die sind alle unterfinanziert und dass auch die privaten Fernsehkanäle nicht rentabel arbeiten. Mit natürlich den entsprechenden Folgen fürs Programm. Das sagt dir dort jeder, mit dem du sprichst. Zum Beispiel auch Lufti Dervishi, der ist Nachrichtendirektor beim Privatsender Vision Plus.
When you have too many media station means that they
most. Ja, er sagt, wenn es zu viele Fernsehstationen gibt, heißt das, dass die meistens unterbesetzt sind und dass die Zeit, die für echten Journalismus aufgewendet wird, sehr gering ist. Man kann also kaum den Hintergrund von Ereignissen darstellen. Sehr präsent sind auch Selbstzensur und eine Haltung des Easygoing, also dass Journalisten nicht genug Distanz zu Politikern haben. Es stellt sich die Frage, wer die Themen bestimmt, und das tun meistens PR-Agenturen, Spin-Doktoren oder Offizielle der Regierung und der Parteien. Und es ist nicht so, dass die Medien ihre eigene Agenda hätten.
It's mostly the PR or spin doctors or, you know, government or officials or political parties who are kind of imposing the agenda for the media. It's not the other way around, where the media puts its own agenda.
Also es gibt zwar eine große Pluralität an Medien und man kann formal auch natürlich von freien Medien sprechen, aber die Abhängigkeit von Politik und Wirtschaft ist sehr groß. Das heißt also, unabhängigen oder gar investigativen Journalismus sucht man dort vergeblich. Was nicht heißt, dass man sich nicht ein relativ objektives Bild machen kann über die Medien. Und wie das funktioniert, erklärt Lufti Dervishi so.
To understand the story, we have to
um eine Geschichte verstehen zu können, muss man drei verschiedene Sender sehen, drei verschiedene Zeitungen lesen und ins Café gehen und hören, was die Leute darüber denken. Das ist eine Metapher, um zu erklären, wie die Wahrheit ans Tageslicht kommt oder wie die Öffentlichkeit die Wahrheit identifizieren kann. Ja, das hat natürlich nicht allzu viel mit Journalismus zu tun, wie wir ihn jetzt hier verstehen.
Ja, gibt's dafür irgendeine Erklärung? Also Albanien war mal kommunistisch, ist vielleicht aber auch die wirtschaftliche Situation irgendwie dafür zuständig oder hat das eher kulturelle Gründe?
Also zum einen ist natürlich die prekäre wirtschaftliche Situation der Medien dafür verantwortlich, aber man kann schon auch von einer besonderen Mentalität sprechen. Die Albaner mögen zum Beispiel die Italiener sehr, auch im Fußball. Sie mögen auch die Deutschen übrigens sehr. Man sieht dort überall deutsche Fahnen jetzt zur Fußball-WM, aber sie haben einen sehr starken Bezug auch zu Italien und das spielt spiegelt sich auch in den Medien wieder.
Also zu Berlusconi mit seinen Machenschaften?
Ganz genau. Also man spricht dort von dem Berlusconi-Syndrom. Zum einen heißt das aufs Fernsehen bezogen, es gibt richtiges Krawallfernsehen, wie in Italien. Ich habe dort einen privaten Fernsehsender besucht, TV Clan. Das ist einer von den zwei führenden privaten Sendern, also sehr moderner Sender.
Aber der Name ist Programm, ja? Clan oder?
Das habe ich nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Aber wenn man da so rumläuft, da hängen halt auch Fotos auf dem Flur und eben auch Fotos, wo man sich mit Berlusconi abgelichtet hat. Also man hat da also auch emotionalen starken Bezug zu ihm und es gibt eben inhaltliche Anknüpfungspunkte. Aber unter Berlusconi-Syndrom kann man noch was anderes verstehen. Und was genau, das hat mir Mirela Oktrova, sie ist Fernsehdirektorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so erklärt.
Es gibt hier die Tendenz jedes Unternehmers, eine Fernsehstation zu bilden, um ein mediales Schutzschild zustande zu bringen, um das dann zu benutzen nach den eigenen Interessen. Und es gibt eine breite Akzeptanz in der albanischen Bevölkerung für das Modell der Medienmanipulierung. Wir sehen teilweise die Medien nicht als vierte Macht, sondern als die unsere Macht.
Also da kommt sie hoch, doch, die kommunistische Vergangenheit, wo die Medien ja doch wohl eher so ein verlängerter Arm der Macht waren. Welche Rolle spielt die Vergangenheit heute überhaupt noch in Albanien? Also wir sind ja durch die deutsch-deutsche Konfrontation und durch die Medien immer wieder dran erinnert, aber gibt es da sowas wie eine Verdrängung vielleicht?
Na, es gibt zumindest eine Vergangenheitsaufarbeitung, wie man sie von uns kennt, die gibt es nicht. Kann man zum Teil auch nachvollziehen. Bei uns war es natürlich durch diese Wiedervereinigung, durch den Druck aus dem Westen viel einfacher, sage ich jetzt mal, strukturell sowas aufzusetzen. Das ist dort gar nicht möglich gewesen. Und Albanien war ja vor dem Mauerfall sehr isoliert. Ein Land vergleichbar heute mit Nordkorea, bei allem, was man weiß. Und ich persönlich hätte niemals gedacht, dass ich jemals in meinem Leben nach Albanien komme. Das war ja wirklich also ein Closed Shop. Es gibt also keine Aufarbeitung, das sieht man auch an allen Ecken und Enden. Also man kann es sehen, im Souvenirshop bekommt man Enver Hoxha-Tassen zu kaufen.
Was das ist
also
ja schon, eh mal der kommunistische Führer.
Genau, also was ich schon, also war schon ein Hardcore-Diktator und es ist schon interessant, dass da eben das einfach so verkauft wird, also in den Läden. Bei TV Clan hat man mir das Foto gezeigt, eines sehr prominenten Nachrichtensprechers, der vor der Wende sozusagen dort im Fernsehen präsent war und jetzt eben auch wieder im Fernsehen präsent war. Und das ist aber überhaupt kein Problem. Also das ist für die Leute absolut okay.
Es gibt da wahrscheinlich kein Westalbanien. Also die müssen dann mit dem Personal eben auskommen, was da ist.
Und sie haben auch nicht so ein Regulativ oder nicht so jemand, der von außen jetzt sagt, so nun mach das mal, wie das ja hier der Fall gewesen ist. Und diese fehlende Aufarbeitung spiegelt sich also nicht nur in diesen privaten Medien wieder, sondern auch im gebührenfinanzierten Rundfunk. Der macht also auch keine Ausnahme in diesem ganzen Mediensystem. Die Nachrichten im öffentlichen RTG unterliegen direkter politischer Einflussnahme, wie bei seinem Vorgänger, dem Staatsfernsehen der Enver Hoxha-Diktatur, wie Mirela Oktrova, die als Fernsehdirektorin, das ist ganz interessant, das gesamte Fernsehen nur nicht die Nachrichten unter ihrer Kontrolle hat. Dafür gibt es also eine extra Hauptabteilung, damit das ganz genau alles gesteuert werden kann. Und sie konstatiert eben Folgendes.
Einer der Schaden, den wir immer noch zu tragen haben von der kommunistischen Zeitperiode, ist diese gesellschaftliche Mentalität, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als ein Mittel zum Zweck ansieht oder den gar ignoriert. Deswegen stellt sich die Frage, ist die albanische Gesellschaft interessiert, ein starkes öffentlich-rechtliches Medium zu haben oder nicht? Und ich denke, bis jetzt war die Antwort nein.
Ja, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist natürlich per Gesetz gesichert, was, wie eben alle dort sagen, nicht allzu viel zu sagen hat. Also was im Gesetz steht und was in der Praxis passiert, sind immer noch mal zwei Paar Schuhe. Aber er ist gesichert. Jeder muss 100 Lek im Monat zahlen an Gebührengeld. 140 Lek sind 1 Euro, also ein bisschen weniger als 1 Euro bei einem Monatseinkommen von rund 330 Euro. Das wird auch bezahlt, aber dennoch ist das Standing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der übrigens rund 1200 Menschen beschäftigt, also ein Drittel aller Journalisten im Land, doch recht schwach. Hören wir nochmal Mirela Oktrova.
Es ist beispielhaft, wie die Privaten in Griechenland reagiert haben, zum Beispiel als das Öffentlich-Rechtliche dicht wurde. Also die haben sich solidarisiert. Wenn das mal hier passieren würde, gehe ich mal davon aus, dass es keiner sich was dagegen sagen wird, mit Ausnahme von Persönlichkeiten, die sowieso ihre Meinung bei solchen Sachen sagen. oder von Journalistenverbänden. Der Rest glaube ich nicht, dass es irgendwas dazu sagen wird.
So, erstmal eine kleine Zäsur. Vielen Dank, Vera, bis hierher. Gleich reden wir darüber, nach dem Status, den es also gerade die Bestandsaufnahme ja deutlich gemacht hat, gibt, wie sich die albanischen Medien denn wandeln müssen auf dem Weg des Landes in die Europäische Union. Und wir hören noch mal kurz ein bisschen Balkanklänge aus Albanien. Und über albanische Klänge kurz ein brasilianisches Tor. Es steht 1:0 für Brasilien gegen Chile. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin aus Berlin-Brandenburg vom RBB. Aber wir sind mental jetzt immer noch in Albanien. In dieser Woche wurde ja Albanien der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt und auf dem Weg in die Europäische Union muss Albanien auch natürlich die Medien reformieren. Vera, du sagst es schon, die Albaner puzzeln sich die Wahrheit aus den vielen, 50 Radios, habe ich 28 Zeitungen, das ist ja doch eine ganze Masse zusammen. Unabhängigen und investigativen Journalismus gibt es nicht. Was muss nach deiner Meinung geschehen?
Ja, geschehen muss, was leicht klingt, aber schwer zu machen ist. Man braucht natürlich unabhängigen investigativen Journalismus, der auf ökonomisch solidem Fundament steht. Und dafür müssen der Markt reguliert und kontrolliert werden. Es gibt zum Beispiel keine elektronische Einschaltquotenmessung. Die wirtschaftliche Situation der Sender und die Verteilung der Werbegelder sind intransparent. Es muss der politische Einfluss zurückgedrängt werden und journalistische Standards eingeführt werden. Astrid Ibro ist Journalist, unter anderem auch für den ARD Hörfunk in Wien tätig, aber auch für Radio Tirana. Und er sagte mir Folgendes.
Wir müssen Modelle suchen und gute Modelle, wahrscheinlich nicht aus Italien, aber deutsche Modelle, englische Modelle, wo man viel recherchiert und wo man verantwortungsvoll auch in den Medien schreibt und berichtet.
Ist das vielleicht ein Grund, warum du zwei deutsche Gesprächspartner gefunden hast? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn man in irgend so ein völlig fremdes Land kommt, was abgeschottet war, jemanden zu finden, der also Deutsch spricht. Oder ist das eher dann doch so eine Lieblingsdrittsprache?
Das ist eine schwierige Frage. Du hast mich ja hier während der Musik schon gefragt, warum die Fernsehdirektorin Deutsch spricht. Die hat halt in Deutschland gelebt und in Deutschland dann hier Deutsch studiert, ist wieder zurückgegangen. Deutsch ist dort offenbar eine beliebte Sprache, aber vielleicht ist es, wenn Deutsche unterwegs sind, dann auch naheliegend, dass man eben eher Deutsche anzieht. Keine Ahnung, weiß nicht.
Und dann natürlich dann das Mediensystem vielleicht attraktiver findet als das albanische, möglicherweise.
Das kann gut sein, ja. Es ist halt ein sehr kleiner Markt und da macht es durchaus auch Sinn, so sozusagen sich ein bisschen weltweit zu vernetzen.
Wie kann denn so eine Reform der Medienlandschaft eigentlich dann vonstatten gehen? Das muss doch irgendjemand beschließen und die Macht haben, werden doch sowas nicht beschließen wollen.
Formal wird es schon beschlossen. Das ist wirklich typisch offenbar in Albanien, dass unheimlich viel Positives auf dem Gesetz steht oder im Gesetz auf dem Papier steht. Aber ob es dann umgesetzt wird oder dass es umgesetzt wird, ist sozusagen nochmal eine völlig andere Sache. Es gibt zum Beispiel ein Mediengesetz, das vor einigen Jahren beschlossen wurde, aber noch nicht sozusagen ratifiziert, noch nicht umgesetzt worden ist, wo mit dem zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden soll, dass die Zusammensetzung des Rundfunksrats zum Beispiel nach demokratischeren Prinzipien verläuft. Das hat man aber sozusagen, das steckt in der Sackgasse, weil man sich nicht richtig einig ist, wie man es umsetzt. Also insofern ist das nicht das Problem, dass man das von oben nicht formal machen will, aber tatsächlich es umzusetzen, ist die große Gretchenfrage, die niemand so richtig beantworten kann. Denn ein anderes Beispiel ist, der Markt ist völlig unreguliert. Es gibt eine zuständige Autorität der audiovisuellen Medien, aber die ist zum Beispiel auch nur sehr zögerlich. Also zum Beispiel hat man unheimlich viel Piraterie im albanischen Fernsehen, dass also Inhalte richtig geklaut werden und dann auf dem eigenen Kanal nochmal abgespielt werden und man versucht dagegen gerichtlich vorzugehen, aber es passiert nichts. Also es ist eigentlich verboten, aber das Recht wird nicht durchgesetzt und das ist eines der Hauptprobleme, die wir dort haben. Gledis Gjipali von der NGO European Movement Albania, der hofft, dass publizistischer Druck aus dem Internet vielleicht Abhilfe schaffen kann. Die Albaner sind sehr netzaffin. 1,4 Millionen Menschen haben einen Facebook-Account, also die Hälfte der Bevölkerung ist schon allein bei Facebook. Und zum Beispiel gibt es die Online-Zeitung Gazeta.net, die sehr erfolgreich ist. Und das könnte, meint zumindest Cipali, ein Weg sein, um sozusagen Druck aus dem Netz auszuüben, damit sich was bewegt.
It's difficult how this situation can
er sagt, die Situation ist nur sehr schwer zu verändern. Ich denke, dass von den sozialen Medien eine positive Wirkung ausgeht. In den letzten 3 bis 4 Jahren haben wir gesehen, dass einige Online-Medien mit kritischen und konstruktiven Berichten über die Regierung viele Leser gewonnen haben. Und das setzt die traditionellen Medien unter Druck, die sich vergleichsweise schwer damit tun, ihre Haltung zu ändern, nur aufgrund öffentlichen Interesses.
Is being felt by, let's say, the traditional media, which are more rigid compared to change their attitude because of the pressure from the public or the public interest.
Aber Mirella Oktrova, die Fernsehdirektorin beim öffentlich-rechtlichen RTG, die hofft natürlich, dass auch die traditionellen Medien sich verändern. Und sie hofft so ein bisschen, dass durch einen Druck, der aus der EU kommt, der Druck zur Reform sozusagen, dass sich dadurch was bewegen wird. Und aus ihrer Sicht ist eben die Tatsache, dass Albanien nun Beitrittskandidat geworden ist, wahnsinnig motivierend.
Weil das dann die Perspektive aufrechterhält. Der Albaner an sich ist ein Südländer, der motiviert bleiben muss, um Ergebnisse zu erzielen. Er ist kein Deutscher, der nach Grundregeln spielt. Also Grundregeln sind für den Albaner schwierig, so wie für den Italiener, für den Griechen auch. Also man muss motiviert sein und wenn man motiviert ist, dann kann man alles machen.
Der Albaner an sich ist Südländer.
Ist Südländer und
das
ist,
darf man dann sagen, wenn man selber Albaner ist?
Und nur dann, also ich habe auch so gedacht, also er spielt nicht nach Grundregeln. Wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich gesteinigt worden von wem auch immer. Aber da sie das sagt als Albanerin.
Das wäre nicht PC, ne?
Ist das okay. Also sie hat, das ist ihre Einschätzung und trifft möglicherweise auch zu.
Welche Rolle, gibt es überhaupt Journalistenorganisationen? Wenn ja, welche spielen die?
Es gibt Journalistenorganisationen, die haben aber keinen Einfluss. Die werden also nicht gehört. Und man muss sagen, dass viele Journalisten auch in Albanien ohne Vertrag arbeiten, abgesehen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dadurch natürlich auch unter Druck kommen, weil sie halt keine Absicherung haben. Und ich habe mir so überlegt, also wenn man Albanien unterstützen will, von außen pushen will, ist vielleicht auch auf so einer zivilrechtlichen Ebene, also zum Beispiel durch Journalistenorganisationen von hier, die dort unterstützen, das wäre vielleicht ein ganz interessanter Weg, um da wirklich was von unten in Bewegung zu bringen.
Meint Vera Linz, die ungefähr eine Woche, ne, warst du in Albanien war und uns hier einen doch sehr ausführlichen Bericht gegeben hat. Und wir sind etwas unter Zeitdruck. Bitte stimmen Sie jetzt wieder Ihren elektronischen Kalender ab mit uns und zwar auf den 16. Juli 2014.
Robert Plant hat eine neue Band. Nach Led Zeppelin, Unleaded und der Band of Joy kommt Robert Plant live und mit neuer Band The Sensational Space Shifters. Am 16. Juli im Rahmen des Citadel Music Festivals auf der Zitadelle Spandau. Mehr dazu auf radio1.de. Robert Plant and The Sensational Space Shifters live und open air. Just to be with you. Radio 1. Für alle, die wissen, dass es immer aufregend ist, wenn man eine neue hat. Und natürlich nur für Erwachsene.